Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Also ja gut, Freunde, da sind wir wieder. Zurück aus der Sommerpause. Hier ist er, der verlorene Podcast. Er ist wieder da. Verlorener Podcast quasi im doppelten Sinne. Ich sag erstmal herzlich willkommen an Per Günther und Basti Ulrich. Hallo Männer, herzlich willkommen in dieser neuen Basketballsaison. Guten Tag.
Salut.
Moin moin.
Moin moin. Der doppelte Podcast oder der verlorene Podcast tatsächlich im doppelten Sinne deswegen, weil wir, das ist mir, ich habe ja nun wirklich auch schon ein paar Podcast-Jahre auf dem Buckel, das hat es tatsächlich noch nie gegeben. Wir haben diesen Podcast, liebe Freunde, Offenlegung, eigentlich schon mal aufgenommen. Und zwar am Donnerstag. Da war aber die Technik irgendwie noch so ähnlich hart am Urlauben wie wir die letzten Wochen. Und deswegen haben wir zum ersten Mal in unserer gemeinsamen Podcast-Geschichte eine komplette Folge über 60 Minuten aufgenommen, die nie jemand hören wird, die verschwundene Ausgabe, weil Pers Tonspur einfach verschwunden war am Ende. Alles war fertig aufgenommen, alles sah gut aus. Pers ins Kino gegangen, hat Odyssey geguckt. Müssen wir gleich noch drüber sprechen, wie du den fandest. Basti hat noch den Supercup vorbereitet und alles war in Ordnung. Und plötzlich war Per verschwunden. Und das Geilste, Per, das habe ich dir zumindest, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ich habe da mal geguckt, wo ist er denn hin, der Per hier in unserem ganzen Ding? Und habe auch, es gibt ja immer ein Transkript, was automatisch erstellt wird von unserem Podcast. Und selbst da hast du es nicht reingeschafft mit all deinen fantastischen Ergüssen. Das heißt, dieses Transkript besteht daraus, dass Basti und ich ein Zwiegespräch hatten. Und zwischendurch sind Lücken, wo immer mal so alle zwei Minuten steht, Basti Doppelpunkt, ha, 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 wenn du was gesagt hast oder ich. Das heißt, ja gut, heute hoffentlich funktioniert das alles. Wir haben 17 Backup-Aufnahmen an der Hand und freuen uns, aus der Sommerpause wieder da zu sein. Ich habe einmal in meinem Leben einen Podcast wirklich unmittelbar, nachdem ich ihn aufgezählt habe, nochmal aufgenommen. Nicht, weil die Technik gestreikt hat, sondern es war der allererste Podcast, den ich jemals in meinem Leben mit Alex Schüter aufgenommen habe. Und den fanden wir beide so scheiße, dass wir ihn danach einfach nochmal gemacht haben. Bei euch, Jungs, kann ich sagen, lag es nicht am Inhalt. Also, jetzt versuchen wir das nochmal. Und damit wir nicht komplett über dasselbe reden, haben wir dann halt gesagt, okay, dann warten wir dieses mit Länderspielpause, Länderspielen vollgepackte Wochenende noch ab und haben dann eben noch ein bisschen was Frisches zu besprechen. Trotzdem, kurz zum Reinkommen. Pero, wie war der Sommer? Was ging ab? Geht es dir gut? Die Jungs und Mädels, die Magenta Sport abonniert haben, haben dich schon bei den Sendungen jetzt wieder gesehen. Bist du frisch und bereit, wieder loszulegen?
Ich bin voller Frische und Vitalität. Ich bin aufgeladen. Ich bin freudig erregt, was Basketball-Highlights angeht diesen Sommer. Und ja, es geht mir fantastisch.
Das ist doch schön. Basti, wie viel Sommerpause hatte der hardest working Comedian Deutschlands?
Nicht sonderlich viel, passt schon mit Umzug und so und Sachen zu erledigen, aber passt schon, weil es ist doch gut. Ich bin in keinem sonderlich guten Zustand aus Hamburg zurückgekommen, muss ich sagen. Ich bin immer noch ein bisschen leicht angeschlagen, so vielleicht hört man's. Aber ansonsten läuft alles, ich halte durch.
Ja, wir wissen doch, du bist ja nun ein Mensch, der im Zweifel, über Basketball reden, eher der Gesundheit zuträglich ist, außer man macht es nachts um drei, keine Ahnung. Vielleicht kann dieser Podcast ein bisschen belebende Wirkung auf dich haben. Schnelles Spiel, bevor wir wirklich anfangen, hintereinander weg, alles abzuarbeiten, was irgendwie liegen geblieben ist, seitdem wir das letzte Mal auf Sendung waren. Pero, Top 3 Dinge, die man, der ein oder andere macht es ja jetzt vielleicht tatsächlich noch, die bei dir am Strand oder am See nicht fehlen dürfen. Es gibt ja immer noch Leute, die noch so ein bisschen nachurlauben oder irgendwo sind ja auch noch Ferien oder vielleicht gibt es noch den ein oder anderen Seetag, weil doch ein bisschen gutes Wetter irgendwo ist. Top 3, Per Günther, Dinge für einen entspannten Tag am Wasser.
Also man braucht auf jeden Fall so ein Wurf-Klettspiel. Also, weißt du, du hast so einen pink-grünen Teller in deiner linken Hand und dein Gegenpart ebenfalls. Und man ist so 30, 40 Meter entfernt und schmeißt sich Bomben zu. Das geht ungefähr 17 Mal. Dann zieht der Erste quasi so die Stärke des Kletts zieht dann so diese Fläche aus dieser schwarzen Haltung raus, dann geht es nicht mehr. Aber die 15 Würfe, wo es funktioniert, das 8,95 € Spiel vom Kiosk ist auf jeden Fall bei mir ein Muss und auf Platz 3.
Oh, stark.
Jetzt ist Basti. Basti, ich muss jetzt. Basti kommt jetzt wieder mit 17
rein,
großartigen
komm.
Büchern. Ja, tu es.
Also ich war in den letzten 10 Jahren, glaube ich, einmal am Strand. Und da hatte ich ein Schachspiel dabei. Gegen jemanden am Stand Schach gespielt. Das ist mein Beitrag, den ich hier leisten kann.
Finde ich auch tatsächlich nicht so schlecht. Ich wäre auch in Pairs Richtung gegangen, irgendwie, und wenn es nur so ein kleiner Ball ist, also irgendeine Art, es muss noch nicht mal was sonderlich Großes sein, aber irgendwas, womit man irgendwelche Ballspiele machen kann. Ich habe auch, seit einiger Zeit bin ich ein großer Fan von diesem, wie heißt das nochmal, wo man mit diesen Holzklötzen wirft? Wikinger
irgendwie. Also schwedisch Schach oder Wikingerschach.
Ja, Wikingerschach heißt das, ne?
Wikingerschach heißt das, ja.
Das finde ich auch tatsächlich ganz gut, aber das geht dann alles auch so in die Pero-Kleine-Activity-Richtung. Haben wir noch irgendein Nugget, den die Leute brauchen? Per, du bist
ja, also man braucht auf jeden Fall so ein, es gibt diese Dinger mittlerweile, die sich so, wie so Mikro-Chairs, die sich nur so für den Kopf sind. Das ist so ein kleines aufstellbares Ding, dass man so, das ist quasi wie eine Liege, aber es ist quasi nur so für die Schultern und den Kopf, dass man so entspannt liegt. Mhm. Und dann, es ist einfach, muss man einfach sagen, so ein schöner Sonnencreme-Pinsel, das dann nicht immer so in den Fingern, sondern dass man schön den Pinsel so bestreicht und sich dann einpinselt. Alter, das ist, das ist ja doch Wahnsinn. Geil, Mann. Also, geil. Also ein Hydrogel, Sonnenschutz, einfach Sonnenschutz 2.0.
So wie man, so ein Hähnchen einpinseln würde, bevor man es in den Ofen legt. Genau, so pinselst du deinen Körper mit. Okay, interessant.
Ja, und wer möchte, dann kann dann natürlich noch so eine Alufolie mitbringen für Körperstellen, Bräunung, an die man sonst wenig UV-Licht bekommt. Zum Beispiel der Halsbereich hier unten. Guck mal, so, weißt du, das ist ja so ein bisschen heller als der Rest. Mhm. Oder man kann die Fantasie halt auch mal schweifen lassen, was man da mit noch so alles.
Der Adamsapfel von Per Günther wird extra gebräunt. Okay, ich nehme vom Lebemann auf jeden Fall schon wieder mit hier die Liege für die Schultern und den Pinsel für den. Also, ich habe tatsächlich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie jemanden sich mit Sonnencreme einpinseln sehen. Und würde aber auch da mal in die Experimentierphase hineintauchen. Einfach sowohl bei mir als auch bei Menschen um mich herum. Freunde, also ihr habt in den letzten Tagen und Wochen regelmäßig geschrieben, wie lange wir denn noch die Füße hochlegen wollen. Es ist doch so viel los und wir versuchen mal ein bisschen Ordnung in den Basketballkosmos zu bringen, weil in dieser Podcastpause wirklich eine Menge passiert ist. Hangeln uns lang an den deutschen Nationalteams. Die Männer nach dem Supercup und vor der WM-Qualifikation, ihr wart beide in Hamburg beim Supercup. Basti hat ein bisschen mehr als nur Eindrücke mitgenommen, wir haben das gehört. Es gab diverse Wechsel unserer besten deutschen Basketballer, sowohl in der NBA als auch in der Euroleague. Da müssen wir vielleicht für den einen oder anderen nochmal einen kleinen Service liefern, wer denn da jetzt eigentlich wo spielt. Generell ist es so, wenn man so auch Euroleague und so verfolgt hat, irgendwie auch so ein leichter Summer of Madness gewesen. Da gibt es so ein paar Schlagzeilen, die wir zumindest noch mal kurz erwähnen wollen. Und natürlich haben wir auch den vollen Fokus auf die DBB-Frauen. Das ist jetzt die eigentlich letzte volle Woche vor der Heim-WM. Es gab Rückschläge. Satu Sabali ist da das Thema. Es gab Hoffnungsträgerinnen mit Leo Fiebig, die in der WNBA wieder zurück ist. Also es gibt eine Menge zu besprechen. Eins vorab, aber zur Ankündigung. In dieser Woche schon geht es los, dass was relativ dick ist, auf euch zukommt bei Magenta Sport und Magenta TV. Wir hauen euch nämlich in Zukunft auf all unseren Kanälen noch deutlich mehr Basketball-Content um die Ohren. Was die Nationalteams angeht, was die Nationalspieler, Nationalspielerinnen angeht, es wird ein neues Label geben namens Basketball Deutschland. Das werdet ihr hier in diesem Podcast immer wieder mitbekommen, im Live-Programm. Es wird extra Formate geben. Und los geht das Ganze am Donnerstag, am Tag, wo ja auch der Doubleheader in Köln in der Lanxess Arena sein wird. Die Frauen und die Männer spielen hintereinander. Da rollen wir den Content-Teppich schon noch ein bisschen breiter aus. Da gibt es nämlich die erste Folge, das ist Basketball Deutschland. Das ist eine mehrteilige Content-Serie, die gibt es exklusiv bei uns zu sehen. Und die geht dann bis in den Sommer 27 rein. Von Frauen Heim-WM über die Euroleague- und NBA-Saison, über Frauen-Europameisterschaft dann nächstes Jahr bis zur Männer-WM. Und da versuchen wir einfach, die ganze Basketball-Soße noch ein bisschen mehr anzudicken. Auch, ich glaube, wir kriegen auch ein Rebranding, was unseren Podcast angeht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dementsprechend freut euch auf noch mehr Basketball-Content mit unseren besten und über unsere besten Basketballer und Basketballerinnen. Ja, freuen wir uns drauf. Und jetzt hinein in die Themen. Wir fangen an mit den DBB-Männern, Jungs, weil ihr gerade die frischen Eindrücke habt. Es war der Supercup am Freitag und am Samstag in Hamburg. Ich weiß, wie sehr sich Pero darauf gefreut hat in seiner Stadt. Ich weiß nicht, ob du aufs Fahrrad gehüpft bist oder wie du angereist bist. Die Dimension in Hamburg ist ja jetzt auch nicht so, dass man von überall einfach nach überall super easy hin laufen kann. Aber wenn schon in deiner Stadt mal die Großen gastieren, dann hast du doch glänzende Augen, ne?
Ich habe glänzende Augen. Ich habe mich mit David Krämer getroffen, der war bei uns zu Hause, hat die Kinder wieder gesehen. Wir haben ein Käffchen getrunken, das war sehr angenehm. Ansonsten muss ich ins Barclays tatsächlich auch ein Auto nehmen. Aber ich freue mich immer drauf. Es sind tatsächlich Basketball-Highlights in Hamburg, in der Barclays Arena. Die Towers spielen ja regelmäßig da oder tragen ihre Heimspiele da gegen Berlin und gegen München aus. Und dann zeigt sich die ganze Schönheit der Basketballer Hamburg oder der Hamburger Basketballkultur, muss ich sagen. Und dann wurden wir auch verwöhnt in einem ersten Halbfinale. Mhm. Das war, so ist das, oder? Das war gefühlt ein Europameisterschafts-Viertelfinale. So, was da an Rang und Namen rumlief und wie sich das angefühlt hat, auch von der Intensität, von den Emotionen. Wir konnten uns haben uns die Augen gerieben. Erste Halbzeit war noch so ein bisschen mal so, aber Kroatien gegen Türkei war echt ein überragendes Spiel. Gerade die zweite Halbzeit hat uns weggeblasen.
Ja, mit Hezonja dann hinten raus, der den Späten natürlich dann auch noch trifft, wie Hezonja das halt so macht. Und dann stand also fest schon, okay, es wird, wenn die Deutschen ihre Aufgabe Tschechien lösen, keine Neuauflage des EM-Finals geben, sondern es würde dann gegen die Kroaten im Finale gehen und die Deutschen dann am Freitag mit einem 115-82 Sieg gegen die Tschechen nach nur 4 gemeinsamen Trainingseinheiten und einer zähen ersten Hälfte und Alex Mumbro, der nach dem Spiel gesagt hat, dass er generell mit der Leistung nicht zufrieden war. Wie war das Zitat nochmal? Erste Halbzeit waren wir in fast allen Aktionen 2 oder 3 Sekunden zu spät, in der zweiten Halbzeit meistens immer noch 1 Sekunde. Wir können ja generell gleich mal über den Eindruck, den ihr gewonnen habt, von der deutschen Mannschaft sprechen, wollen aber vielleicht auch den Leuten, die auch nur mit einem Auge vielleicht zugeguckt haben oder so, zumindest nochmal mit an die Hand geben, wie der Kader im Moment eigentlich aussieht. Denn es war ja ursprünglich, wurde für diesen Sommer ja ein monströser Kader nominiert, auch wirklich mit gefühlt fast allem außer den Wagners, was Rang und Namen hatte. Also da waren Isaiah Hartenstein noch dabei, Ariel Hugh-Porty, Hannes Steinbach, Christian Anderson, Jack Cahill, auch Andy Obst. Andy ist jetzt wegen Rückenproblemen in München, wird da behandelt. Bei Isaiah ist es eine Vorsichtsmaßnahme, die sein DBB-Comeback nach 8 Jahren verhindert, weil der Knöchel zwickt. Er ist aber eben trotzdem noch beim Team und war dann dementsprechend auch, Pero, bei dir und Jan Lüdecke am Mikrofon in der Halbzeit am Freitag vom Halbfinale. Und da können wir ja mal reinhören, was er gesagt hat dazu, warum, dass er jetzt eben nicht spielen kann, aber dass er eben trotzdem auch unbedingt da jetzt noch mit dabei sein wollte.
Ich meine, ich hatte halt die letzten 2 Jahre, wo ich wirklich auch spielen wollte, auch Verletzungen. Und dieses Jahr wollte ich einfach diese Commitment zeigen. Ich habe während der Saison mit dem Coach gesprochen und habe gesagt, egal was passiert, wenn ich spiele oder wenn ich nicht spiele, bin ich da. Und ich wollte einfach nur zeigen, dass hey, ich will wirklich spielen. Ich hatte halt die letzten paar Jahre ein bisschen Unglück, aber ich freue mich schon jetzt. Ich musste halt diesen Mittelweg finden. Ich habe mit OKC gesprochen, weil ich wollte unbedingt dabei sein. Die wollen, dass ich halt wieder nach Hause komme, aber für mich war es einfach, wie kann ich zeigen, dass ich wirklich dabei sein will. Ich glaube, von der Ferne ist halt immer schwer zu sehen, dass er ist nie dabei, aber es gab sehr viele Sachen, die halt im Hintergrund passiert sind und ich glaube, es einfach hier zu sein, zeigt einfach, dass ich halt diese Commitment habe und ich glaube, das muss man auch machen.
Ja, und wenig überraschend, aber jetzt ist es dann halt auch nochmal ausgesprochen worden, Basti, ne, dass okay, sie das schon lieber hätte, wenn er vielleicht wieder zurück wäre.
Ja, ich finde die Formulierung sehr interessant, oder? Okay, sie wollte ihn da haben, aber sie haben jetzt diesen Mittelweg gefunden. Mhm. Was bedeutet das denn, der Mittelweg? Also der Mittelweg heißt, er ist da und spielt nicht. Aber das ist ja dann eine andere Begründung als die, die wir vorher gehört haben, oder? Also, naja, ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Er stand auf jeden Fall an der Seitenlinie, hat das Team unterstützt. Das ist ja schon mal ganz cool. Bei der ganzen Ansammlung von Leuten, auch Ariel Hugh-Porty war da. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern dieses Commitment-Ding jetzt auf die gleiche Art und Weise wie unter Gordon Herbert gemeint ist. So, wenn du nicht da bist und nicht dich zeigst, dann spielst du hier und hier und hier nicht. Da habe ich keine Insights dazu. Ich fand es nur spannend, weil ich das Gefühl hatte, dass wir hier irgendwie etwas mitbekommen, was wir vielleicht nicht so mitbekommen sollen. Weiß nicht, ob ich da zu viel reindeute.
Ich würde auch sagen, ne? Der Mittelweg besteht tatsächlich darin, dass der Knöchel vielleicht nicht so lediert ist, dass man nicht spielen könnte, wenn es tatsächlich dringend wäre, aber dass er eben zumindest noch irgendwie rings ums Team ist, Pero. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Du standst ja auch bei diesem Interview direkt neben ihm, hast ja auch deine Quellen.
Ach, um Gottes Willen, ich glaube jetzt auch, das wissen wir einfach nicht. Also es ist tatsächlich Spekulation. Was wir wissen oder was ich glaube zu wissen ist, dass es tatsächlich recht streng war, diesen Sommer auch wieder von Mumbro vorgegeben, dass man also dass es kein Free-for-All ist, dass es nicht für alle ein freier Sommer ist. Und das bedeutet eben A, dass jemand wie Hugh Porty oder jemand wie Hartenstein, die nicht spielen, da sind. Dass es ein paar Ausnahmen gibt, die absolut Sinn machen. Das ist quasi so die Wagner mit ihrer Gesundheit oder die Young Bucks, die mit Steinbach und Anderson, die in die NBA, sich auf die NBA vorbereiten wollen. Und dann gibt es eben mit Andy Obst jemand, der die letzten 5 Jahre gefühlt 85 Spiele pro Jahr gemacht hat und der jetzt ein bisschen Rückenprobleme hat und auch die Chance bekommt. Also für mich ist erstmal das Gesamtkonstrukt wirkt so, als wäre das, als wäre da eine gewisse Strenge und trotzdem Fingerspitzengefühl gefunden worden. So. Und ich glaube, das ist erstmal so genau richtig gelöst worden. Und die Stimmung war wirklich gut und das hat einen Wert. Also das hat einen Wert, dass Hartenstein eine Woche da ist und das Training sieht und sich ein bisschen mit den Leuten vertraut macht. Auf jeden Fall. Ja, und dann, wie gesagt, über alles Weitere ist dann einfach Spekulation. Aber die Vibes waren fantastisch.
Ja, und das ist doch schon mal genau das Richtige. Und da stand ja dann trotzdem ein hochkarätig besetztes Team auf dem Parkett mit Dennis Schröder natürlich eh, aber auch mit Tristan da Silva aus der NBA. Isaac Bonga war mit dabei, David Krämer, Maodolo, Daniel Theiss, Johannes Thiemann, Oscar da Silva, über den wir gleich noch ein bisschen extra sprechen. Es gab dann also diesen klaren Sieg gegen die Tschechen. Wie gesagt, Mumbo nicht zufrieden, Thiemann 20 Punkte, Schröder Double-Double, Oscar da Silva schon mal mit 18. Und dann ging es rein in dieses Finale gegen die Kroaten, was du am Ende mit 96-87 gewinnst. Oscar da Silva schraubt seinen Score dann sogar nochmal auf 22 nach oben. Maodo gibt 19 Punkte mit in den Topf. Dennis Schröder kratzt sogar am Triple-Double in diesem Spiel. Pero, was fangen wir an mit diesen beiden Auftritten? Was nimmst du mit aus diesem Supercup für diesen, ja, keine Ahnung, jetzt auch WM-Quali-Spiele erstmal kurzfristig, aber dann auch mit Blick auf das, was dann natürlich vor allem nächstes Jahr kommt?
Ja, also es ist für mich übergreifend einfach Kroatien wirklich eine taffe Mannschaft. Also haben ja auch fantastisch gespielt in der Quali. Jetzt noch Zubac dazu, auch wenn er im ersten Spiel nicht gut war. Gibt denen nochmal eine neue Dimension. Auch wenn ich sie mit Saric auf der 5 auch manchmal offensiv am spannendsten finde. Kroatien ist wirklich tough. Sie sind nicht besonders tief, aber sie hätten das Potenzial, eine der 5, 6, 7 besten Mannschaften in Europa zu sein. Man muss sagen, Mijatovic hat nicht so gecoacht, wie er in den Quali-Fenstern gecoacht hat, wo Hezonja 40 Minuten geht. Dann wäre das Spiel auch nochmal anders gewesen. Also es gab schon Stints, wo 5 Bankspieler bei Kroatien auf dem Feld sind und dann verlieren sie so ein bisschen an Qualität. Insgesamt aber bei Deutschland natürlich, jetzt wenn man nur diese zwei Teams vergleicht, bei Deutschland fehlt wahnsinnig viel. Also die Wagner fehlen und so, also ein Hartenstein fehlt, beispielsweise nur, wenn man die Jungen mal rauslässt. Und du hast sogar noch ein schwieriges Shooting-Game von Dennis Schröder. Du hast sogar noch Tristan da Silva, der irgendwie den 2 Tagen, also auch seinen Dreier nicht so getroffen hat, super gute Möglichkeiten gehabt. Und trotzdem gewinnst du dann mit 10. Du hast Performances wieder von Spielern, bei denen wir, wenn wir jetzt perspektivisch die nächsten 2, 3 Jahre rausgucken, schon irgendwie immer so, also manche mehr als ich, aber immer schon zu sagen, ob dann Maodo noch dabei ist, ob Oscar da Silva überhaupt eine Chance hat, in den Kader zu kommen. Und die sind dann so gut, dass sie auf dem Niveau 20 machen und das Spiel dir gewinnen. Du hast über Phasen, gerade in der ersten Halbzeit, im zweiten Viertel ganz besonders, hast du eine Defense gesehen, die also Kroatien aufgefressen hat teilweise, die so, wo 5 Spieler regelmäßig erstmal so hart individuell verteidigen, wo Hilfen so früh kommen, wo so hart rotiert wurde. Das war einfach wieder für mich eine Machtdemonstration vom deutschen Basketball tatsächlich.
Ist schon ein Wahnsinn, was da teilweise, und du hast ja gesagt, wer da noch fehlt, auch an Lineups zusammen auf dem Parkett ist und was die defensiv anstellen können, wenn die alle, ihr habt es ja auch im Live-Kommentar gesagt, wenn die angeknipst sind, also wo du wirklich, wo es auch einfach dann, wenn du Team USA mal ausklammerst, auch nicht viel gibt, was dann da, wo du dann irgendwie denkst, oh Gott, die kriegst du jetzt nicht an die Leine gelegt mit diesem, mit dieser Konstellation an Spielern. Und wie gesagt, da fehlen eben noch einige. Basti, wie sehr war das wieder Mumbro-Basketball oder wie sehr war es auch den Umständen geschuldet, vielleicht ein bisschen anderer Basketball? Was nimmst du so als Takeaways mit?
Ich glaube, wir hatten sehr unterschiedliche Phasen über die 2 Spiele von Mumbro-Basketball mit schnellen Transition-Spiel und dann aber auch Phasen, wo er im Prinzip sich an sein Personal anpasst. Ne? Wir hatten wahnsinnig viele Post-Up-Situationen für Yannis Thiemann in der Offensive. Zum Beispiel hatten dann Maudu Lo, der in diesem dritten Viertel völlig übernimmt gegen Kroatien ins 1 gegen 1. Das ist schon immer noch Wahnsinn, was Maudu Lo auf so ein Feld, auf so ein Parkett zaubert, wenn er angeschalten ist. Das ist auch noch eine Qualität aktuell, die ja keiner reproduzieren kann im deutschen Basketball. Auch perspektivisch erstmal, glaube ich, nicht auf diese gleiche Art und Weise. Also ich glaube, dass dieses Fenster, Vorbereitungsturnier, Supercup genau für das genutzt wurde, für was es genutzt werden muss. Du hast einige Elemente dieses Mumbo-typischen Stils, gerade was das hohe Tempo angeht, gesehen. Du hast aber auch dann eine Mannschaft gesehen, die auf andere Art und Weise erfolgreich sein kann und die es wirklich erzwingen kann auch, wie Per schon gesagt hat, gegen eine ziemlich qualitativ hochwertig besetzte Mannschaft bei den Kroaten.
Oscar angesprochen, 18 Punkte am Freitag, 22 Punkte bei 9 von 11 aus dem Feld am Samstag und angesprochen auch von Jan Lüdecke nach dem Spiel natürlich darauf, inwiefern so ein Top-Wochenende beim Supercup auch vielleicht ein kleines Statement sein kann in eigener Sache, denn der Konkurrenzkampf auf den großen Positionen ist ja riesig. Das hat er diplomatisch dazu gesagt.
Ich glaube, am Ende des Tages ist ja für uns als Mannschaft wichtig, dass wir eine gute Mannschaft aufstellen, nicht dass da die persönlichen Interessen im Vordergrund stehen. Und ich glaube, Alex hat da einen guten Job bisher gemacht. Ich will mich natürlich auch gut präsentieren und weiß, dass da große Konkurrenz besteht auf dieser Position. Aber ja, ich versuche zu geben, was ich kann. Und am Ende des Tages geht es ja darum, dass der deutsche Basketball weiter auf diesem Podest bleibt, auf dem er jetzt ist.
Sehr diplomatisch. Hartenstein, Hug Porti, Moritz Wagner, Hannes Steinbach, Daniel Theiss, Johannes Thiemann, Joe Vogtmann. Ich will jetzt niemanden vergessen. Das ist die Konkurrenzsituation für Oscar da Silva. Und inwiefern, ihr habt ja auch im Live-Kommentar versucht, euch dem zu nähern. Was ist eigentlich seine perfekte Position? Warum hat er bislang auf Euroleague-Level noch nicht so gezündet? Inwiefern kann der trotzdem bei entsprechender Entwicklung in der kommenden Saison absoluter No-Brainer für die WM sein, trotz dieser Konkurrenz, Pero?
Kann er nicht, glaube ich. Also er spielt unfassbaren Basketball. Ich bin ein Riesenfan von ihm auf der 5. Er rollt so hart ab, hat ein Näschen dafür, macht alles Mögliche in der Bewegung, wenn er den Ball bekommt, hat ein gutes Timing, abseits von Drives, von Guards, seine Spots zu finden, ist am offensiven Brett eine Maschine. Und trotzdem, also er müsste fast auf diesem Niveau, also diese Spiele regelmäßig produzieren, um eine Chance zu haben, an den anderen Namen vorbeizukommen. Also ein Hartenstein ist, wenn er spielen möchte, ist gesetzt. Einfach, das ist ein Paket, was du an Physis einfach kaum noch oder nicht hast in der Nationalmannschaft. Das heißt, bei Hartenstein sind es dann eben Short Roll, Blocksteller, Offensiv-Rebounder genauso. Das ist ein anderer Status. Die Diskussion müssen wir nicht aufmachen. Bei Steinbach ist dann die Frage, inwiefern so ein Aspekt dazu kommt, ihn möglichst früh zu binden an den DBB. Also ich bin mir sehr sicher, dass es jetzt noch 1-2 Jahre gibt, wo ein Oscar da Silva quasi dann noch ein besseres Spiel machen könnte als Steinbach. In der richtigen Position, in den richtigen Looks oder könnte mehr Wert bringen für eine Partie oder für ein Turnier oder für was auch immer. Und trotzdem ist da schon auch wieder die Überlegung, also du willst Steinbach 10 Jahre haben und du gehst davon aus, dass er ein sehr guter NBA-Spieler wird. Und dann, wie bei einem Team, das wahrscheinlich jetzt immer in die Playoffs geht, wie bekommst du ihn? Das heißt, du musst ihn so früh wie möglich da reinarbeiten, dass er dabei ist und dass er da Bock drauf hat und dass er das spürt, wie geil es ist, bei solchen Turnieren dabei zu sein. So, und also da kommen einfach mehr Faktoren auch darüber hinaus dazu. Dann hast du mit Moritz Wagner natürlich jemanden, der, wie oft haben wir darüber gesprochen, dass du den emotionalen Leadership von ihm brauchst, dass du dieses, das ist auch nochmal eine Komponente, es ist ein Gegenstück zu Dennis, es ist auch nochmal jemand, der das alles Mögliche tragen kann, diese Competitiveness. Das heißt, da kommen nicht, es ist nicht nur Namen, es ist nicht nur sportlich. Alle diese Spieler haben wahnsinnige Qualität, haben so Besonderheiten, haben Alleinstellungsmerkmale. Und die Konkurrenz ist dann, wenn alle gesund sind, glaube ich, einfach zu groß. Und für mich ist es so, weil ich den Look auf der 4 mit ihm dann einfach nicht so sehr schätze. Also, wenn er dann auf der 4 spielt mit einem Thiemann zusammen oder mit einem Hartenstein zusammen oder mit einem anders zusammen, dann wird es so ein bisschen krumm, glaube ich, einfach. Und wenn er die Komponente hätte, also wenn ich mir sagen würde, sein Dreier wird, schießt er wieder bei 30%, dann ist es eine andere Unterhaltung. Wenn er das nicht macht, dann ist diese, also dann hat er nicht diese Variabilität, egal wer sich verletzt, er spielt auf 4 und 5 mit auf allerhöchstem Niveau. Und für, er spielt auf der 5 auf einem krassen Niveau für mich und ist ein krasser Spieler, der immer in der Vergangenheit des Basketballs einen Spot gehabt hätte in der Nationalmannschaft, aber jetzt ist einfach zu viel los. Mhm.
Vielleicht kann ihn ja Coach Anton Gavel, regelmäßiger Hörer dieses Podcasts, bei den Bayern trotzdem auch nochmal auf Euroleague-Level in so eine, die Rolle und die Position für ihn finden. Es ist jetzt nicht so, dass sie auf den großen Positionen beim FC Bayern super krank üppig und nur mit Monstern um ihn rum besetzt sind. Aber Basti, du hast im Live-Kommentar ja auch quasi uns an deinen Gedanken teilhaben lassen. Ne? Per sagt's schon, er müsste halt auf Euroleague-Level so hart delivern nächstes Jahr. Aber vielleicht auf der anderen Seite wissen wir ja auch, ich meine, wir sehen es bei den Frauen, über die wir nachher sprechen, ja auch. Wir wissen ja gar nicht, wer dann tatsächlich kommendes Jahr bei der WM verfügbar ist. Und im Zweifel zu wissen, ey, wir haben jetzt das wieder gesehen mit Oscar da Silva und idealerweise ist Tono in der Lage, den auf Euroleague-Level in so eine Richtung zu schubsen, ihn bereit zu haben, wenn er gebraucht ist, wenn halt von den ganzen Monstern, die eigentlich alle dann aus verschiedensten Gründen da auch mit dabei wären, vielleicht einer nicht dabei ist oder so, was wir uns natürlich nicht wünschen. Das kann natürlich auch nicht schaden und ist ja im Zweifel nur gut, dass es diese Auswahl zumindest gibt, wenn es auch für Oscar persönlich natürlich im Zweifel schade ist.
Also ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass die Tür so weit offen ist, wie schon seit ein paar Jahren nicht mehr für Oscar da Silva, um auch offensiv eine Euroleague-Saison zu spielen, die nochmal auf einem anderen Level ist. Wir haben jetzt natürlich den Neuzugang von Johannes Thiemann. Wir haben die Kombination ja schon bei der Nationalmannschaft auch gemeinsam auf dem Parkett gesehen. Gerade, glaube ich, gemeinsam alle festgestellt, dass wir die nicht so mögen. Austin Wiley ist neu auf der 5 bei den Bayern. Mal gucken. Das Problem an all dem ist, dass selbst im Idealzustand, sagen wir mal, Oscar da Silva spielt eine super Euroleague-Saison jetzt, dann hast du ja immer noch das Problem, dass du mit Oscar da Silva auf der 5 einen Look produzierst, den du wahrscheinlich auch mit deinen großen Flügelspielern mit Top-Niveau reproduzieren kannst, ohne dafür einen Kaderplatz zu brauchen. Das heißt, wenn du wirklich klein spielen möchtest, dann spiel halt mit Franz Wagner auf der 5. Das geht ja auch, wenn du wirklich diese Art von Lineups haben möchtest. Und da sehe ich noch nicht so wirklich die Nische, die Oscar da Silva bei einem Kader, der voll besetzt ist, der, bei dem keine zwei, drei Spieler fehlen wegen Verletzung oder was auch immer. Ich sehe die Nische nicht, weil du diese Nische genauso gut füllen kannst mit wir spielen mit Bonga, Franz Wagner im Frontcourt auf der 4 und der 5 und das ist defensiv ebenfalls mit genug Länge und sowieso genug Beweglichkeit ausgestattet, dass du damit überleben kannst und offensiv wahrscheinlich einen sogar noch größeren Output generieren kannst. Ja, es ist ein bisschen schade, weil Oscar da Silva noch vor 10 Jahren hätten wir alle in Richtung Oscar da Silva geguckt und gesagt, wow, krass, unser Mann. Und jetzt ist halt die Situation um ihn herum so sehr verändert.
Und dieses Gefühl muss so dumm sein auch einfach. Schon letztes Jahr in der Euroleague-Saison, bevor Coach Pisic kam, war einfach so, okay, ich krieg nur 10 Minuten, ich krieg kein Play und ich mach trotzdem 12 Punkte und 4 Rebounds und hol 2 offensiv, weil ich mir offensiv übersohle, weil ich einen Weg finde. So, und jetzt ist ein Fenster, Nazio-Fenster, wo wir eigentlich dazu sagen, einfach sollen, okay, wer spielt und wie spielen die und einschätzen und einer macht einmal 18, einmal 22, gewinnt das zweite Spiel, schießt 9 von 11 aus dem Feld und wir sitzen hier und wir sagen so, ja, das kann er ja machen, aber er hat trotzdem keine Chance auf den Kader. Das muss dieses Gefühl sein, was soll ich machen? Also, ich kann nur mehr als zweimal der beste Spieler sein, kann ich nicht, oder Thiemann war wahrscheinlich der beste Spieler im ersten Spiel. Unglaublich frustrierend. Und trotzdem, aufgrund der Auswahl, die wir haben, Realität für ihn. Aber das heißt für mich gar nicht, dass es nicht bei München, dass ich nicht guter Dinge bin, dass er jetzt wirklich mit Stabilität in der Coaching-Situation, dass ich wirklich daran glaube, dass Tono eine coole Rolle für ihn finden wird und dass das funktionieren wird bei München.
Genau, das ist es nämlich. Ne? Dann drehen wir es einfach so rum. Ich meine, wir werden alle sehr viele Bayern-Spiele wieder in unterschiedlichen Konstellationen gemeinsam übertragen dieser Saison und uns alles angucken, was sie in der Euroleague da so zaubern. Und dann halt mit einem Oscar da Silva in einfach prominenterer, größerer, Basti hat es gesagt, offensiv dominanterer Rolle. Und dann gucken wir einfach, was dann halt mit WM-Perspektive ist oder eben nicht. Donnerstag geht's weiter mit den DBB-Männern. Ein fantastisches Event in der Lanxess Arena in Köln. Der DBB-Doubleheader erst. Die Frauen ab 16.30 Uhr gegen die Türkinnen und dann die Männer ab 19.40 Uhr WM-Qualifikation gegen die Niederlande. Pero und ich werden vor Ort sein. Danach ist das Mumbro-Team am Sonntag auswärts noch in Polen in der WM-Qualifikation gefordert. Und Per, weil du ja die Young Guns gerade angesprochen hast, ich würde jetzt gerne einen also kleinen Service Richtung Hörer und Hörerinnen auch einfach nochmal so ein bisschen durchtauchen, was da alles in diesem Sommer mit unseren ganzen Basketballern so los gewesen ist. Denn wir haben noch nicht mal in diesem Podcast kurz über die Draft zumindest gesprochen, die ja jetzt noch interessanter wurde, denn Hannes Steinbach an 14 gedraftet und Christian Anderson an 18 gedraftet sind gemeinsam in Charlotte gelandet. Und da haben sie jetzt auch noch den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft seit kurzem, der via Trade aus Cleveland dazugekommen ist mit Dennis Schröder. Und das ist von jetzt auf gleich, Charlotte war ohnehin ein unterhaltsames Basketballteam, Basti, aber es ist von jetzt auf gleich ist das eine Mannschaft, die wir uns alle so hart reinziehen werden in der kommenden Saison. Und plötzlich ist Basketball Deutschland Charlotte Hornets Fan.
Ja, also ich meine, wer letzte Saison sich die Charlotte Hornets noch nicht reingezogen hat, der ist ja eh kein Fan des Basketballs. Also für die zweite Saisonhälfte die spektakulärste Mannschaft in der gesamten Liga. Also super interessanter Stil, der jetzt natürlich sich ein bisschen verändern wird, weil die vermeintliche Maschine, die hinter diesem Stil steckte, entfernt wurde, ausgebaut und verschifft nach Minnesota in LaMelo Ball. Dadurch öffnet sich gleichzeitig auch dieses Fenster für die Guards. Und da ist die Situation schon sehr spannend. Wir haben ja auch während des Supercups schon mal kurz drüber geredet, Per. Dennis Schröders Neuzugang haben viele sehr positiv aufgenommen für Christian Anderson als so eine Art Mentor-Typ. Wenn ich so das Depth-Chart durchgucke bei Charlotte, dann bereitet mir das aus Sicht von Christian Anderson eher ein bisschen Sorgen, ob da die Möglichkeiten eingesetzt zu werden, so mannigfaltig sein werden. Kobe White haben sie letzte Saison per Trade geholt. Der wird auf jeden Fall starten auf der 1. Zion James ist so ein Projekt, das sie selber entwickeln, der auf der 1-2 spielt. Jetzt haben sie noch Dennis Schröder, der in diesem Kader ist. Das wird für Christian Anderson interessant. Ich glaube, um wen ich mir gar keine Sorgen mache, ist Hannes Steinbach. Ich glaube, Hannes Steinbach wird in seiner Rookie-Saison schon einen beeindruckenden Impact haben, auch wenn er möglicherweise auch von der Bank kommt zunächst. Ein bisschen die Frage, Nas Reed, Ryan Kalkbrenner, die haben schon auch auf der 4 und der 5 viele so Big Bodies, aber Steinbach hat eher so eine Nische, glaube ich, die niemand anderes in diesem Team hat und die auch kaum. Also es gibt diesen Spielertyp Hannes Steinbach in der NBA nicht so häufig. Ich meine, die Pre-Draft-Comp war bei vielen Leuten Isaiah Hartenstein, das ist vielleicht ein bisschen lazy. Aber auf jeden Fall super spannend, auf jeden Fall Pflichtprogramm. Auch wenn ich befürchten würde, dass wenn man die Charlotte Hornets anmacht diese Saison, dass man dann oft feststellen muss, Christian Anderson vielleicht gar nicht dabei, sondern vielleicht eher in der G-League unterwegs.
Ja, Steinbach hat in der Summer League rasiert. Anderson hatte auch ein, zwei dicke Spiele. Wenn man sich dann so Summer League Sachen anguckt, dann kann man das auch immer wieder ins Verhältnis setzen, wenn man diese Spiele dann tatsächlich auch sieht. Aber Pero, wie blickst du darauf? Der Spagat quasi, der Schröder nimmt dem Anderson die Spielzeit weg versus der Schröder ist der Mentor für den Anderson.
Ich war auch voller Euphorie. Bis im letzten Podcast habe ich das schon erzählt und bis Basti mit den cleveren Gedanken kam. Jetzt habe ich natürlich schon Bastis Gedanken übernommen. Jetzt kenne ich schon alle diese ganzen schlauen Dinge, die erwidert hat, es ist wahrscheinlich wirklich so, weil Dennis einfach noch zu gut ist. So, Dennis ist nicht der Kyle Lowry, der auf der Bank jetzt einfach wirklich nur sitzt und hinterher mit Steinbach Pick and Roll trainiert, sondern der ist einfach noch zu gut. Das bedeutet, da kommen einfach 20 Minuten Guardplay, kommen mit ihm. So. Und ich glaube trotzdem, dass es rund um dieses ganze Sprachbarriere, rund um dieses, oder so um dieses mit irgendwie jemand in seiner Ecke zu haben. Ich glaube, dass Dennis hatte ja schon auch wirklich viel gezeigt, dass er ein wahnsinniges Interesse daran hat, an der Entwicklung von Christian Anderson. Das hat super viele positive Aspekte. Auch das mit Steinbach zusammen, dass sie sich kennenlernen und dann irgendwie eingerufen auf das Fieberspiel, ist für die Nationalmannschaft super spannend. Aber die Frage einfach, ja, was bedeutet es für die Minuten konkret für Christian Anderson? Da hat Basti, glaube ich, recht. Das kann schon einfach dann da auch erstmal einen negativen Impact haben.
Dennis Schröder, wir sprechen ja eigentlich bei jedem seiner Trades auch immer wieder darüber, ah, ist das jetzt mal die Situation, wo er heimisch wird? Auf der anderen Seite haben wir immer wieder auch darauf hingewiesen, ey, aber gleichzeitig kommt er auch immer wieder unter in der NBA und ist immer wieder auch gefragt. Das ist auch da so der Spagat, aber diese Zahlen sind schon echt verrückt. Also sechstes Team in den letzten 20 Monaten, zwölftes NBA-Team generell, nur noch eins entfernt von Rekordhalter Ish Smith. Neunter Trade, der Rekord ist bei Trevor Ariza. Und in diesem verschollenen Podcast haben wir schon festgestellt, Pero, wir wollen trotzdem jetzt dann auch irgendwie den Rekord, ne? Auch wenn wir gleichzeitig uns eigentlich auch wünschen, dass er heimisch wird. Aber jetzt ist es halt dann auch nicht mehr so weit weg. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht so unrealistisch, dass also dieses Rekordszenario, weil eben jetzt nicht mehr so viele Trades und NBA-Teams davon entfernt sind, dann da auch vorne zu stehen.
Nee, ich glaube, also ich bin ja, genau diese Balance sprichst du an. Ich bin auf jeden Fall erstmal dabei, den Hut zu ziehen vor der Staying Power, also dieser Kraft, in der NBA zu bleiben, egal wie viele neue Talente jedes Jahr im Draft kommen, 15, 20 garantierte Roster-Spots rein, es gibt nur 450 Jobs. Und ja, jetzt kann man das belächeln und sagen, oh, der wird immer nur rumgeschachert. Auf der Gegenseite kann man natürlich genauso sagen, er wird immer wieder geholt, weil er gewisse Qualitäten hat, vor denen die Teams Respekt haben, nämlich dieses Leadership, und dann im Zweifel in der Playoff-Situation auch einfach zu liefern, so wie er das letztes Jahr ein, zwei Mal gemacht hat für die Cavs, hat er zwei Spiele gewonnen. Erinnern uns an die Szene, wo er James Harden quasi zusammengefaltet hat, weil er nicht richtig zurückgelaufen ist. Das bringt er halt und das wollen Teams und deswegen ist er schon bei vielen Mannschaften. Aber ja, der Rekord soll her. So, ich hoffe auch, dass er dann da ordentlich, warst du das, Basti, der dann empfohlen hat, dass er dann auch schön auch Sponsoring-Deals vielleicht rausholen kann. Umzugsunternehmen oder Remova vielleicht, da hattest du angedacht, ne?
Das warst du nicht. Das war ja, nicht aber ich war nur derjenige, der den gleich sehr deprimierenden Gedanken wieder untergebracht hat, dass ich nicht glaube, dass Dennis Schröder die Saison bei den Charlotte Hornets beenden wird. Aber das ist vielleicht jetzt schon zu sehr in die Zukunft vorausgegriffen.
Du hast auf jeden Fall keine leichte Aufnahmesituation, ne? Du hast nee. Was ist los mit dem Hundi? Der will raus oder was? Oder?
Ich weiß. Oh. Man weiß es nicht. Wartet mal kurz.
Ja, Basti geht mal kurz vor die Tür. Aber ja gut. Hunde sind im Podcast auf jeden Fall gerne genommen. Pero, dann können wir vielleicht noch kurz den Rest, was in der NBA passiert ist, besprechen. Denn da ist ja noch einiges anderes. Also Jack Kyle auch gedraftet. Bei den Knicks am Ende gelandet und da halt schon krass, dass er jetzt dann am Ende trotzdem in Berlin bleibt und bei Alba bis 2031 unterschrieben hat. Der Mann, der ihnen quasi Finale 5 gegen die Bayern in München für die deutsche Meisterschaft mitgewonnen hat. Das war schon, da haben wir alle mal die Augenbrauen kurz hochgezuckt, ne? dass der weiter im Alba-Trikot aufläuft.
Ja, auf jeden Fall. New York ist natürlich ein extrem toughes Pflaster, auf der Guard-Position da irgendwo eine Rolle zu finden. Deswegen, bevor er zwei Jahre G-League spielt, bin ich super happy, dass er super europäisches Niveau spielt, dass er dann vielleicht noch mehr die Schlüssel in die Hand bekommt und einfach genau das macht, was in dem Alter richtig ist, sich da weiter zu etablieren. Und da bin ich schon gespannt. Also ich habe natürlich auch dieses Christian Anderson gegen Jack Kyle Duell, ich weiß nicht gar nicht, ist super schwierig, das einzuordnen. Der eine spielt College, der andere spielt dann bei Alba. Aber so eine Zeitreise, sollte es jetzt zwei Jahre Journeyman zwischen G-League und Erstliga und NBA sein, bei dem einen und bei dem anderen einfach 60 Pflichtspiele, 70 Pflichtspiele europäisches Niveau mit 25, 30 Minuten und Verantwortung. Bin ich gespannt, wie sich das entwickeln kann auf den Werdegang und auf die Ausrichtung von beiden Spielen. Mhm.
Basti ist wieder da, die restlichen Namen. Maxi Kleber, Free Agent, da gibt es immer wieder Euroleague-Gerüchte. Wir würden uns natürlich freuen, ihn auch in Europa dann jetzt noch ein paar Jährchen zu sehen. Und dann haben wir Ariel Hukporti, der von den Knicks zum neuen Megateam Philadelphia um LeBron James, Jaylen Brown und Co. gegangen ist. Und Moritz Wagner, der getrennt wurde von seinem Bruder und jetzt nach Brooklyn gegangen ist, nach 5 Jahren und fast 300 Spielen für die Magic, 2 Jahre, 19 Millionen Dollar unterschrieben, wird dann in Zukunft das erste Mal auf Profi-Level gegen seinen Bruder spielen und ist was für ein Fit Brooklyn für ihn? Findest du das gut oder ist es einfach noch nicht so richtig einzuschätzen? Ne?
Also, ich meine, bei Brooklyn geht es nicht um den sportlichen Fit. ich finde den Vertrag gut für beide Seiten. Das ist so ein gutes, das ist halt leider diese zynische Realität der NBA, dass du immer in Terms of, wie groß ist so ein Vertrag und wie gut ist so ein Vertrag als Trade-Piece denken musst, gerade bei einem Team wie Brooklyn. Und ich glaube, das funktioniert für beide Seiten in dem Fall gut. Ich glaube, Moritz Wagner ist auch so jemand, ist, der tendenziell in der Mitte der Saison, außer es passiert was völlig unvorhergesehen ist und die Brooklyn Nets stehen auf einmal mit, keine Ahnung, 30 und 20 da in der Bilanz irgendwann. Aber Moritz Wagner ist auf jeden Fall so ein Piece, das man die ganze Zeit in der Hinterhand hat, um es bei einem möglichen Trade reinzuschmeißen. Dafür hat der Vertrag genau die richtige Größe. Funktioniert also insofern gut für die Nets. Über den sportlichen Fit würde ich mir keinerlei Gedanken machen, um ehrlich zu sein, zum jetzigen Zeitpunkt, weil dieses Team wieder eine Katastrophe sein wird. Die haben jetzt Julius Randle, okay. Michael Porter Jr. wird jemand sein, der getradet werden soll. Auch Julius Randle ist für mich jemand, der wahrscheinlich getradet werden soll. Also es ist cool für Moritz Wagner, dass er so einen Vertrag bekommen hat. Und dann schauen wir mal, wo er nach der Trade-Deadline so unterwegs ist.
Mhm. Aber das, man könnte ja zumindest reinlesen in den Fit, dass man sagt, die Brooklyn Nets hätten schon ein ehrliches Interesse daran, dass er gut aussieht und Minuten bekommt und so in seine Vorverletzungs... Er kommt, er spielt 15 Minuten und macht 15 und 5. Da in diesen Flow reinkommt und auch in den ersten 15 Spielen, wenn es defensiv noch nicht um Lichtjahre besser geworden ist als letztes Jahr, dass es da einfach Luft gibt, ihm Zeit zu geben, ihm Vertrauen zu geben und dass er dann möglichst schnell wieder einfach auf dem Niveau ist, auf dem er war. Einfach weil ja Gewinnen und Verlieren da weniger ein Faktor ist, als müsste jetzt wäre jetzt in einer super Konkurrenzsituation bei einem Contender, wo der Coach unter Druck ist und wo alle das Gefühl haben, sie müssen jetzt schon während der Saison jede Minute NBA Regular Season Basketball perfekt coachen, weil es sonst Probleme gibt.
Haken an die NBA. Ganz interessant im Übrigen, Ivan Katschenkov ist gerade mit Arizona auf Europa-Tour, hat zuletzt einfach mal gegen die litauische Nationalmannschaft 30 aufgelegt und davor auch immer die 20 Punkte geknackt. Weil wir Summer League vorhin erwähnt haben, das haben in diesem Jahr übrigens auch noch Christoph Tilly und Noris Akbakokom auch noch Summer League gespielt, nur damit das nicht unter den Tisch fällt. Und Christoph kann eventuell, es gab da irgendwie so ein Gerichtsurteil, habe ich nur gelesen, eventuell ist der sogar noch mal für ein Jahr College verfügbar. Das werden wir mal beobachten, obwohl er eigentlich jetzt durch ist. Und dann haben wir noch die deutschen Wechsel in der Euroleague. Einer ist erstmal nicht mehr in der Euroleague, Karim Jallo. Der hätte ansonsten von Alex Mumbo trainiert bei Bologna, wäre noch aufgelaufen. Der ist nach Daytona gewechselt. Bei Daniel Theiss gab es diese verrückte Odyssee, dass er eigentlich erst Asvel zugesagt hat, das vermeintlich neue Powerhouse in der Euroleague mit wahnsinnig viel Geld und allem. Und dann sind Tony Parker und Co. doch aufgefallen, ach verdammt, so viel Geld haben wir ja doch nicht. Und jetzt ist Daniel in Maccabi, bei Maccabi Tel Aviv gelandet. David Krämer. Zu roter
Kann ich da noch kurz reinhaken, kurz bei Tony Parker? Klar. Also wir schreiben auf Tonys Liste, hat die groß eingeladen in sein Haus, sich mit ihnen getroffen und dann, als es nicht funktioniert hat mit der Verpflichtung, gab es keinen persönlichen Kontakt mehr, sondern man erfuhr es aus dem Internet oder sonst wo, kein Anruf von Tony. Wollte ich nur kurz, dass wir das hier nochmal zusammen so vermerkt haben. Charakterlich vielleicht nicht ganz sauber, der eine oder andere zu Hause ist überrascht. Der andere nicht. Wollte ich nur nochmal. Ne?
Ja, er hat dann jetzt keinen Daniel Theiss und kein Silver Francisco und hat dafür Patty Mills und Jay Crowder. David Krämer, wir hoffen, dass er bei Roter Stern Belgrad mehr Zeit bekommt, zu ballern und zu zeigen, was er kann. Da auch Nick Weiler-Babb mittlerweile untergekommen. Das war ja auch einer dieser vermeintlichen Aswell-Spieler. Und Isaac Bonga zu Panathinaikos Athen, Pero wieder vereint mit Jelko Obradovic in einem mit Geld überhäuften Kader, wo auch noch Jabusele und Co. ist. Und trotzdem muss man bei Isaac gerade in der Kombination mit Jelko Obradovic wirklich gar keine Sorgen haben. Denn das wird laufen, weil Jelko ihn liebt.
Jelko liebt ihn und wir lieben es, wenn wir dann noch einen deutschen Spieler in einer großen Rolle in diesen grün-roten Derbys drin haben, die wir sowieso schon also über alles schätzen. Das ist doch, genau da gehört er hin für mich. Mhm.
Und dann, für mich ist er ja fast so ein halber Deutscher, wobei er auch ein halber Grieche ist. Bei all dem Wahnsinn, was da so noch aus der Euroleague rübergeschwappt ist, das können wir dann besprechen, wenn wir auf die neue Euroleague-Saison nochmal genauer blicken, wenn die auch wirklich ansteht. Ganz aktuell, es eskaliert immer weiter. Thomas Walkup gegen Olympiakos Piräus. Er will sich wegstreiken zu Dubai. Beide übrigens in diesem neu geschaffenen Supercup Mitte September auch antretend, also sowohl Dubai als auch Olympiakos. Und also Pero, immer wenn wir in Griechenland waren und es war ein Olympiakos-Spiel oder er war irgendwo, dann bist du auch kurz zu ihm hin und irgendwie, wir haben ihn uns auch immer ins Interview geholt und er, also ich, es geht weiterhin nicht in meinen Kopf rein, dass ausgerechnet dieser Mensch, wo es so gepasst hat, wo sie ihn auf Schultern getragen haben durch Piräus, jetzt gerade die Euroleague gewonnen, einfach sich wegstreiken möchte von einem Basketballteam trotz noch einem Jahr laufendem Vertrag. Es ist für mich nicht zusammenzukriegen.
Also er ist einfach das Posterchild für, wie kann irgendwo so sportliche Integration, wo ist Identifikation von einem Ami, der irgendwo an ein Land kommt, wo ist es ideal gelaufen? Also griechischen Pass angenommen, immer wieder gesagt, oh, das ist mein Land, das ist meine Heimat. Für den Club sich den griechischen Bart angearbeitet, er sieht einfach aus, wie als wäre er aus Marmor geschlagen und jetzt noch den Titel gewonnen. Und ja, dann klingelt Dubai. Und das ist einfach der Albtraum von uns allen. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht einfach dann irgendwie so Lumpenvereine, die Spieler korrumpieren und einfach so völlig abstruse Gehälter zahlen. Und tja, da scheint einer von unseren Saubermännern scheint da umgekippt zu sein und macht es jetzt einfach auf die völlig falsche Art und Weise. Ich weiß schon, wir haben den Podcast ja schon mal aufgenommen. Ich weiß jetzt, was Basti anmerken könnte. Das kann er gerne machen.
Mach das bitte nochmal, deine These, Basti.
Okay, ja. Ich meine, wenn du das, die einzige Anmerkung ist, du bist jetzt ein Point Guard, der die Mitte seiner 30er erreicht, der immer wieder Verletzungsprobleme hatte in den vergangenen Jahren. Du hast noch ein Jahr Vertrag. Und in diesem Sommer, nachdem du die Euroleague gewonnen hast, werden dir Cody Miller-McIntyre und John Montero neu vor die Nase gesetzt. Da kann ich schon verstehen, dass das Auge zu wandern beginnt. Aber natürlich ändert das nichts daran, dass die Art und Weise nicht die richtige ist, vermutlich von Thomas Walkup.
Aha, jetzt wolltest du mich schon entkräften. Aber ja, es ist verständlich, dass er gehen will. Aber für mich ist es immer bei beiden Seiten, also man einigt sich auf eine Dauer eines Arbeitspapieres. Und wenn du als Thomas Walkup die Sicherheit hättest, wenn dein Rücken ganz hinübergeht, dass du noch ein Jahr bezahlt wirst, musst du auch das Risiko eingehen, wenn die Konkurrenzsituation größer wird oder du schlechter wirst, dass deine Rolle kleiner wird und dann du auch nicht das Recht hast, dann einfach einen Brief zu schreiben, zu sagen, ich komme nicht mehr, ich bin jetzt bei Dubai, bitte lass mich in Ruhe. Das geht halt einfach, ist uncool. Wenn Vereine versuchen, die Spieler loszuwerden, obwohl sie einen mehrjährigen Vertrag gegeben haben, das ist genauso uncool, wenn der Spieler sagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr, irgendwo verdiene ich mehr oder meine Rolle hier gefällt mir nicht mehr. Jetzt versuche ich auch irgendwie aus dem Vertrag rauszukommen.
Wir können uns auf jeden Fall nicht darüber beklagen, dass in diesem Sommer die Euroleague nicht schon wieder die eine oder andere Angel ausgelegt hätte in Sachen Schlagzeilen. Eventuell gehört, also gut, Monaco spielt ja gar nicht mehr Euroleague, aber eventuell kauft sich da Ronaldinho ein. Harpwell will Dennis Rodman für $100,000 zum Rebound-Nachhilfetraining einfliegen lassen. Es ist einfach, da ist eine ganze Menge los. Und im Übrigen kann ich ihn noch mit an die Hand geben, das war, glaube ich, auch gerade erst gestern bei diesem Fieberfenster. Jokic gegen Wembanyama gab es jetzt zweimal und das letzte Spiel gestern, knapper Sieg Frankreich, nach fast 20 Punkte Comeback von den Serben mit einem wilden Ende und einem Buzzerbeater-Layup von Jalen Hort, kann man sich als Highlights auf YouTube auch nochmal ganz gut angucken, da war nämlich eine Menge drin. Team USA übrigens in diesem Fenster angeführt von Mike James und Jaron Blossom Game. Auch das ist vielleicht untergegangen. So, damit haben wir, glaube ich, hinter den Herrenbasketball einen Haken gemacht und werfen jetzt den Blick voraus, aber auch noch mal ein kleines bisschen zurück, denn sie ist ja so gut wie da, die Heim-WM bei den deutschen Basketballerinnen in Berlin. Wir freuen uns sehr, am 4. September geht es los, also kommende Woche Freitag, und am Tag davor wird es die einmalige Gelegenheit geben, außer das Ding ist so erfolgreich, dass wir damit in Serie gehen, Per Günther, Ireti Amojo, meiner Wenigkeit, und dem ein oder anderen Gast, der ein oder anderen Gästin beim Live-Podcasten in Berlin am 3. September zuzugucken, in der deutschen Hauptstadt, liebe Freunde. In Magenta Mitte wird es diesen Live-Podcast geben, wie gesagt, mit illustren Gästen. Einlass 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Tickets gibt es in den nächsten Tagen zu gewinnen, tatsächlich. Unter anderem auf unserem Instagram-Kanal von Magenta Sport. Und sicherlich gibt es danach auch noch Zeit für einen kleinen Plausch, für ein paar Fotos, wenn ihr das mögt. Per Günther ist für alle Schandtaten bereit. Und dann gucken wir mal, ob Live-Podcast unser Ding ist oder eben nicht. Das werden wir dann sehen. Also einfach macht mit und dann könnt ihr Tickets gewinnen und dann quatschen wir uns da warm für die Heim-Weltmeisterschaft, bei der wir ja auch, wir haben das Wort Spagat heute das ein oder andere Mal schon benutzt, in selbigem Sinn, denn auf der einen Seite wahnsinnig bitter, wissen wir mittlerweile nach dieser schweren Gehirnerschütterung, ich glaube ja auch der zweiten schon in Folge von Satu Sabali, dass sie eben nicht die Frontfrau sein kann, die das Ding auf ihre Schultern nimmt. Ihre Schwester Niara, die gleichzeitig wackelt, da war die Aussage letzte Woche, die wird wahrscheinlich wochenlang fehlen wegen einer Wadenverletzung, nachdem sie zuvor echt toll aufgespielt hat bei Toronto, unter ja Bundestrainer Olaf Lange, der Co-Trainer ist. Aber, liebe Freunde, es gibt ja auch wieder Hoffnung. Denn das, was mir wirklich im Magen schwer lag, das ist mittlerweile raus. Denn Leo Fibich ist zurück, hat ihr WNBA-Comeback gegeben. Die hat seit Anfang Juli wegen Knöchelproblemen gefehlt. Und dann kam erst die klare Ansage, sie wird das Turnier auf jeden Fall spielen. Und dann kam die Nacht auf Sonntag. Und das Comeback in ihrem ersten Spiel mit 20 Punkten, 5 Rebounds, 5 Assists, 3 von 5 von der Dreierlinie, 7 von 10 aus dem Feld, in vor allem dann auch gleich mal 34 Minuten, hat dann auch noch Caitlin Clark defensiv an die Kette gelegt. Die hat das da auch, hat auch noch mal rings um dieses Spiel gesagt, dass das bei vielen übersehen wird, wie gut Leo eigentlich in der Defensive ist, dass sie immer das richtige Play macht. Leos Trainer hat gesagt, sie ist eine der besten Spielerinnen, die wir in der WNBA haben. Ey, und so sind wir, weil diese Aussage von Leo, ich werde auf jeden Fall spielen, die kam nach unserer ersten Aufzeichnung am Donnerstag. So sind wir doch schon wieder, Jungs, oder? Ein bisschen beseelter und haben wir mehr Vorfreude darauf, dass auch sportlich, nicht nur emotional, sondern auch sportlich dieses Turnier für die deutschen Basketballerinnen was wird. Weil Leo übernimmt dann halt den Laden. Pero, was ist, du schmunzelst so, komm, gib mir Hoffnung.
Nee, ja, also ich liebe die Ausgangssituation. Also, nein, das habe ich falsch gesagt. Starten wir nochmal kurz bei Satu. Das bricht einem das Herz. Es ist nicht nur einfach nur, da fehlt jetzt eine tolle Spielerin, sondern das ist eine Bühne von einer Frau, von einer Ikone, von einer Sportlerin, die quasi, das ist was Einmaliges gewesen. Eine Symbiose aus einem Turnier in der Stadt mit einer Spielerin quasi, auch wenn sie mit Niara natürlich eine Wahnsinnskarriere auch hat. Aber so dieser Glanz, dieses Selbstbewusste, das, was Satu einfach hat, wie für mich noch keine andere Spielerin in Deutschland, das geht der WM verloren. Und das ist eine Tragödie. Wir haben darüber gesprochen, Franz Wagner hat quasi die Saison geopfert, dass er einmal mit der NBA spielen kann in Berlin vor seinem Heimatpublikum, weil er das bringen wollte. Da sieht man so gerade, ich glaube, auch gerade viele Berliner und Berlinerinnen haben das, diese ganz besondere Beziehung zu ihrer Heimatstadt. Und dass ihr das jetzt genommen wird mit so in so einer Situation, das ist Wahnsinn. Ich hoffe, habe immer noch ein bisschen Hoffnung, dass Niara vielleicht irgendwie noch dazukommt. Aber das tut krass weh. Und jetzt ist es die Situation, dass wir, das waren echte Magenschläge. Und jetzt ist schon der ein oder andere wird zu Hause schon sagen, so, jetzt verlieren sie ja noch mit 6 gegen Ungarn, obwohl Olaf Lange dabei ist. Jetzt ist die Chance. Jetzt ist die Chance, irgendwie gegen diese ganzen wideren Umstände einfach dann wirklich getragen von den Fans, die hoffentlich da sein werden, wirklich eine Überraschung zu schaffen und dass da noch ein Wahnsinnsturnier draus wird. Und da brauchst du natürlich eine Leo Fibich in der Form. Du brauchst ihren Dreier, haben wir jetzt auch in den letzten 2 Testspielen leider sehen müssen. Und du brauchst Frieda Bühner und du brauchst Geisel Söder und du brauchst Emily Besson. Du brauchst sie alle einfach und du brauchst sie alle am Leistungsmaximum, dass man irgendwie, dass da irgendwie das passiert, was wir uns erhofft haben.
Mhm. Also es sind jetzt zwei Testspielniederlagen, erst gegen die Spanierinnen knapp und jetzt am Sonntag in Göttingen 62-68 gegen Ungarn. Du hast es angesprochen, die auch ohne ihre WNBA-Spielerin Alexis Petersen am Ende 18 Punkte. Und der Bundestrainer Olaf Lange quasi aus dem Flugzeug direkt auf die Trainerbank und mit seiner Aussage nach dem Spiel: Olaf, woran hattet ihr gelegen?
Turnovers. Wir haben, glaube ich, nur im zweiten Viertel den Ball nicht verloren. Wir haben drei Viertel 18 Turnover. Pick-and-Roll-Defense war ein Problem. Rebounding. Und dann haben wir einfach insgesamt zu viele Fehler gemacht, um im Spiel zu machen. Ich war relativ stolz auf unseren Effort. Also der Kampf war schon da und auch so ein bisschen Anpassung in der zweiten Halbzeit, aber insgesamt zu viele Fehler, vor allem in der Verteidigung. Wir haben halt sehr viel auf Entwicklung des Spielsystems uns fokussiert. Wir haben noch nicht so viele Dinge drin, um dann offensiv auch variabler zu sein und auch in der Verteidigung. Jetzt in der letzten Phase vor der WM müssen wir dann noch deutlich zulegen. Aber im Großen und Ganzen hat mir schon gut gefallen, wie wir uns auch in kurzen Auszeiten über die Halbzeit angepasst haben und dann auch Wege gefunden haben, wieder ins Spiel zurückzukommen. Wir müssen halt nur unsere vermeidbaren Fehler in der Verteidigung und vor allem auch die Turnovers reduzieren.
Also gut, dass ich den O-Ton geschnitten und schon mehrfach gehört habe, weil jetzt ist mir gerade wieder aufgefallen, wenn dann doch so treibende Musik im Hintergrund kommt, dann ist sie
Olaf,
auch
nicht aus... Olaf soll jetzt nur noch sprechen, wenn Drake im Hintergrund, wenn Trophies läuft.
Ja, also das ist die Aussage von ihm.
Ich bin jetzt, ja, also Olaf, ich weiß nicht, was dein Plan ist in den Besprechungen, aber beim Auftaktspiel... Vielleicht solltest du so ein kleines Instrumental unterlegen unter das, was du erzählst.
Sie haben ja auch Verstärkung noch im Coaching-Staff mit der Französin, die noch mit dabei ist, die auch sehr auffällig war, auch was so Auszeiten angeht, gerade auch in diesem Spanien-Spiel und so weiter, sich auch sehr mit um die Defensive noch mit kümmert. Also haben sie, glaube ich, echt schon was ganz Gutes sich hingekleistert. Und Basti, wie ist dein Blick jetzt unterm Strich generell auf dieses Heim-WM? Turnier. Ich hoffe, du lässt dir auch die Laune von dem einen oder anderen Rückschlag nicht verderben und freust dich einfach auf das, was wir da hoffentlich uns alle gemeinsam an die Venen anschließen, wie Perma so schön sagt.
Ey, solange Leonie Fiebig dabei ist, representing Landsberg am Lech, ist doch alles gut. Nee, also die Rückkehr von Leonie Fiebig ist natürlich großartig. Ich muss auch nochmal, ich weiß nicht, inwiefern man damit denjenigen, die sowieso aus diesem, die aus einem schlechten Talking Point ein Thema machen, aber die Konversation rund um den Frauenbasketball gerade in der WNBA in den letzten zwei Wochen bezieht sich ja leider in den allermeisten Fällen mehr auf zwei abgehalfterte Deppen, die ihre Idioten-Agenda durchpressen wollen von der Seitenlinie. Und dementsprechend ist es schön, sich vorzustellen, dass wir ein Festival des Frauenbasketballs bekommen, weit möglichst entfernt von Enes Kanter und Royce White, die hoffentlich, also Royce White, der kommt ja eh nicht, weil er nicht ins Flugzeug steigt, und Enes Kanter darf hoffentlich nicht rein, und ich glaube nach wie vor, ich glaube, dass das, sobald man mal den Boden betritt, das Parkett betritt, bei einer heimischen WM in Berlin, ich glaube, ab dem Moment wird das ganz anders aussehen, und ich glaube, das wird ein großartiges Turnier. Ich freue mich sehr.
Ja, guter Run auf die Tickets, und das wird dann hoffentlich unsere Basketballerinnen beflügeln. Frieda Bühner kommt dann noch kurzfristiger dazu, die auch in super Form bei Portland ist, regelmäßig 20 Minuten und mehr spielt, punktet, reboundet, alles super stabil. Luisa Geisesöder, die ja vorzeitig quasi ihren Vertrag ausgesetzt hat mit Portland und immerhin aus der WNBA eher da ist, um diese Vorbereitung quasi komplett mitzugehen, die gesagt hat, sie wollte unbedingt zur Nationalmannschaft, hat mit dem Team gesprochen, und die haben sie dann quasi gehen lassen und zugestimmt. Was das dann für die nächsten Saisons bedeutet, müssen wir mal sehen, weil sie hat ja noch einen gültigen Vertrag auch über diese WNBA-Saison hinaus. Marie Gülich, wollen wir bitte auch noch mal kurz shoutouten, ja, die nach über einem Jahr Verletzungspause nach Kreuzbandriss ihr Comeback feiert gegen Spanien direkt in der Starting Five ist. Da haben wir auch noch, Pero, so eine Wohlfühlgeschichte, war auch schon im Podcast hier zu Gast, und auch das ist einfach schön, sie auf dem Parkett dabei zu haben, und sie wird auch ihren Input haben, in welcher Rolle und mit wie vielen Minuten auch immer, ne, auf Groß.
Sie wird auf jeden Fall ihren Input haben. Ich sag's, wie es ist. Mann, wir haben Marie Gülich am Start. Wir haben sie einfach alle. Wilke kommt noch rein. So, das wird krank. So oder so, Mann. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Die WM wird krank. So, Deutschland ist einfach auf der Karte.
Neues Podcast-Konzept. Der Hype-Podcast mit Peer. Also, die.
Also kommt vorbei, Live-Podcast, ihr wisst, wie es läuft in Berlin. Abteilung Basketball oder wie heißen wir sonst jetzt immer noch? Deutschland Basketball oder so?
Ja, das kommt erst demnächst. Das kommt erst demnächst. Egal. Alles gut.
Egal, auch wenn es erst später kommt, seid schon mal gehypt dafür. Gewinnspiel, wie kommt man Tickets für diesen Live-Podcast?
Einfach Instagram-Account und Facebook und alles verfolgen. Einfach Instagram
anhauen. Come on. Und ich muss noch sagen, gegen Spanien war unsere Pick-and-Roll-Defense schon deutlich verbessert im Gegensatz zum letzten Jahr. Cleveres Coaching von der Seitenlinie. Auch die Vibes bei den Frauen sind stark. So, sie werden mit ihren Hindernissen einfach wachsen. Come on.
Die Farbe hatten wir tatsächlich bei der verlorenen Folge nicht. Das finde ich sehr schön. Also, da haben wir auch noch ein Bonus-Element mit reingekriegt und wollen euch jetzt nochmal darauf hinweisen.
Was ist so angewidert einfach für so einen billigen Joke? Er ist einfach so, er konnte gar nicht hinschauen.
Ich finde es großartig. Ich bin nur kurz vorm Einschlafen die ganze Zeit. Ja,
deswegen der High-Podcast läuft und Basti schläft gleich ein.
Deswegen machen wir jetzt auch den Steph Curry und schicken dich ins Bett, mein Freund. Weisen nochmal drauf hin. Doubleheader in Köln in der Lanxess Arena. Ich glaube, platzt aus allen Nähten. Schaut euch das, wenn ihr keine Tickets bekommen habt, auf jeden Fall an. Es geht los am Donnerstag ab 16.30 Uhr mit unserer Übertragung. Das Spiel der Basketballerinnen gegen die Türkei. Und dann ab 19.40 Uhr WM-Quali der Männer. Schröder, Tristan da Silva und Co. gegen die Niederlande, all das live zu sehen bei uns. Und damit sind wir jetzt auch wirklich zurück aus der Sommerpause. Bastel, ab ins Bett und Pero, viel Spaß noch mit Drake. Wir sehen uns am Donnerstag und hören uns dann wieder regelmäßig in den kommenden Wochen. Da sind wir wieder. Tschüss, Leute. Yo.